Jetzt bete ich. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass du hier bist und wir können wirklich dich loben. Halleluja singen, wenn wir darüber nachdenken, wer du bist und was du tust. Hab Dank dafür, dass du als lebendiger Gott hier jetzt unter uns bist. Amen. Ich weiß nicht, ob wir diese Gespräche kennt, wo dann irgendwann plötzlich jemand einfach, ja, früher war, das nervt mich dann immer, merke ich, also schalte ich schon ab, habe aber festgestellt, dass ich auch manchmal sowas mache. Und je älter man wird, desto mehr früher gibt es ja auch. Dann passiert das vielleicht häufiger, das kann ja auch passieren. Komischerweise muss man dann ja auch feststellen, dass es so ist, dass man, je älter man wird, desto mehr wird die Jugend und all das, was hinter einem liegt, auch besser. Besser, als es damals war, wenn man ehrlich ist. Manchmal wird dann dieses Gefühl, Entschuldigung, man darf auch Kaffee und Tee sich holen, wenn man möchte jetzt. Das ist heute Adventure-Gottesdienst hier. Also, wollte ich eigentlich angesagt haben. Manchmal wird in dem Nachdenken darüber, dass man so, wie schön das alles war, dass das alle machen. Genau so war es gemeint. Nee, richtig. Ist gut. Manchmal wächst im Nachdenken darüber eine richtige Sehnsucht danach, ach, wäre das doch so wie früher alles. Und Karl Valentin hat das mal gesagt, das ist ein wunderbarer Satz, die Zukunft war früher auch besser. So. Ganz schön kluger Satz. Also wenn ich euch einen Rat geben darf, dann den, vergesst die Vergangenheit nicht, aber hängt nicht an ihr. Die Christinnen und Christen, die schauen ja aber eh nicht so viel nach hinten, sondern nach vorne zum ewigen Leben. Das ist ja das, was wir ja so mehr im Blick haben. Christlicher Glaube, das proklamieren wir ja schließlich auch, ist die Eintrittskarte in den Himmel und da gibt es das ewige Leben. Also wenn ich euch noch einen Rat geben darf, dann schaut nicht zu weit nach vorne, sondern lebt im Hier und Jetzt. Das war jetzt schon der zweite Rat. Ich bin ein richtig guter Ratgeber heute, finde ich. Passt aber auch zum Thema. Das Thema stützt mich nämlich heute, wir haben es vorhin schon ein bisschen gehört, auf einen Vers aus den Sprüchen Salomos. Den kann man sich gut merken. Ihr könnt ihn nachher sogar mitnehmen, habe ich euch ausgedruckt. Auf so kleinen Orangenkärtchen, seht ihr? Große Orangenkärtchen für den Pastor, kleine für euch. Man hat Spaß. Also, Sprüche 3, Vers 10, da steht, Überheblichkeit bringt nichts als Zank und Streit. Wenn du klug bist, nimmst du einen Rat an. Nimmst du guten Rat an. Wenn du klug bist, nimmst du guten Rat an. Ob meine Ratschläge jetzt wirklich klug waren, das müsst ihr schon selbst entscheiden. Aber in Psalm 1, wir haben es ja eben gehört, da steht, nicht dem Rat der Gottlosen folgen, sondern im Gegensatz Tag und Nacht dem Gesetz Gottes folgen, also dem Wort Gottes. Das ist also klug. Wenn das andere dumm ist, dann ist es also klug, dem Wort Gottes nachzufolgen. Mir fiel eine Begegnung oder ein Ereignis zwischen Jesus und seinem Team, seinen Jüngern ein, in der Woche der Entscheidung. Jesus war als großer König in Jerusalem eingezogen. Die ganze Stadt stand Kopf. Die Menschen haben ihre Klamotten auf den Boden gelegt, damit der Esel, auf dem Jesus ritt, nicht den Boden berührt. Und auch noch Palmenzweige und sowas, alles auf den Boden gelegt. In dieser Woche hat Jesus im Tempel klar Schiff gemacht, also die Marktstände umgeschmissen und gesagt, hier muss man beten und nicht verkaufen. Und an diesem Donnerstag, grünen Donnerstag denken wir ja daran, an diesem Donnerstag vor seiner Kreuzigung, da sitzt er noch einmal mit seinen Jüngern zusammen, weil es ihn herzlich verlangt hat. Und dieses Ganze, was da so passiert ist, muss die Jünger schon sensibilisiert haben, dahingehend, dass sie sagten, boah, jetzt, es spitzt sich zu. jetzt passiert etwas. Und dann tatsächlich, dieses Abendmahl wird zelebriert wie noch nie, das erste oder das letzte, je nachdem, wie man das so sieht. Für uns das erste, für Jesus das letzte. Und dann sagt er noch, so wie hier Wein und Brot, das ist der neue Bund durch mich. Und einer von euch, 12, wird mich verraten. Also das waren Gesprächsthemen, die gingen über das normale Smalltalk-Blabla hinaus. Das müssen die Jünger gespürt haben. Das ist jetzt kein normales Abendessen. Hier geht es echt um ein bisschen mehr. Da lag Spannung in der Luft. Und anscheinend, wenn man die Bibel so chronologisch liest, anscheinend noch am Tisch, später standen sie erst auf, anscheinend noch am Tisch, nach diesem Ganzen, hier muss der Verräter unter euch sein, oder ist der, da gab es Streit unter den Jüngern. In dieser Situation. Kann passieren. Ist vielleicht ein unglücklicher Moment gerade, weil das ja sehr spannend war gerade. Aber wie ungünstig das war, fällt einem auf, wenn man sich das Thema des Streits anschaut. Sie haben darüber gestritten, wer ist eigentlich von uns jetzt der Wichtigste? In dieser Situation haben die darüber nachgedacht. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist so ähnlich, als wenn, ich bin es, soweit ich weiß, und ich glaube auch nicht, Gott sei Dank nicht, aber mal angenommen, ich wäre todkrank und ich lade zu mir mal, angenommen, 12 Freunde, die mir ganz wichtig sind, ein. Und ich möchte ihnen das gemeinsam sagen, damit sie es alle gleichzeitig erfahren, damit sie mit mir darüber reden können, mit mir mitleiden, Anteil nehmen können. Und sage ihnen, hört mal zu, ich bin todkrank und ich habe vielleicht nur noch einen Tag zu leben. Und dann entgegnet einer, ja, aber ich habe ein neues Auto und das ist echt gut, da solltest du mal, habe ich mir auch verdient. So ähnlich muss das Jesus gegangen sein. Habt ihr mir nicht zugehört? Ich habe gerade über ganz andere Themen und ihr überlegt, wer ist eigentlich von uns der Wichtigste? Ich hätte wahrscheinlich gesagt, sagt mal, tickt ihr noch ganz richtig? Habe ich mir so überlegt. Meine Reaktion wäre es gewesen. Wenn ich jetzt Jesus gewesen wäre, hätte ich gesagt, ich bin der Sohn Gottes, erzählt euch gerade davon, dass ich sterben muss und ihr redet darüber, wer der Wichtigste ist. Spätestens jetzt erkennt man, dass ich nicht Jesus bin. Also, ich lese euch das mal vor aus der Bibel. Die Jünger begannen darüber zu streiten, wer von ihnen der Wichtigere war. Aber Jesus sagte zu ihnen, die Könige herrschen über ihre Völker und die Machthaber lassen sich Wohltäter nennen. Aber ihr sollt nicht so sein, sondern wer unter euch wichtig ist, soll sein wie einer, der unbedeutend ist. Und wer führen will, wie einer, der dient. Wer ist denn der Wichtigere? Der zu Tisch liegt und isst oder der ihn bedient? Natürlich, der zu Tisch liegt. Doch ich, sagt Jesus, bin unter euch wie einer, der dient. Ihr habt mit mir durchgehalten, wann immer ich auf die Probe gestellt wurde. So gebe ich euch Anteil an der Herrschaft, die mein Vater mir übertragen hat. In meinem Reich sollt ihr an meinem Tisch essen und trinken. Ihr sollt auf Thronen sitzen und über die 12 Stämme Israels Gericht halten und herrschen. Was für eine Nacht. Im Anschluss an das, was Jesus gesagt hat, bekommt erst Petrus und dann noch die anderen Jünger alle zusammen einen Rat von Jesus, sich vor Anfechtungen zu schützen und ganz dem Herrn zu vertrauen. Und danach bittet Jesus dieses berühmte Gebet seinen Vater darum, lass doch den Kelch an mir vorübergehen, diesen bitteren Kelch, dass ich sterben muss, wenn es geht, weil es echt schwer ist, aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner, Gott. Das passiert dann ja auch. Und dann wird er in demselben Kapitel, Lukas 22, gefangen genommen. Unser Thema lautet Überheblichkeit, bringt nichts als Zank und Streit. Wenn du klug bist, nimmst du guten Rat an. Überheblichkeit bringt nichts als Zank und Streit. Ich habe das mal nachgeguckt, man könnte das auch, die Überheblichkeit könnte man auch mit Stolz übersetzen. Stolz bringt nur Streit. Stolz und Überheblichkeit. Stolz heißt ja so, ich kann was. ich habe was geleistet, ich bin auch etwas, ich habe es mir verdient. Und in dieser Aufzählung steht schon fest, wer im Mittelpunkt steht. Ich. Der Stolz hat mich im Mittelpunkt. Bei Wikipedia steht, das Gefühl einer großen Zufriedenheit mit sich selbst. Aber es gibt natürlich auch diesen positiven Stolz oder gesunden Stolz. Ich bin ein stolzer Vater, zum Beispiel. Oder Ehemann oder Ehefrau oder Mutter, je nachdem, was auch immer. Ein gesunder Stolz verbindet das immer mit Dankbarkeit und Glück. Ich kann ja zum Beispiel nichts dafür, dass ich Deutscher bin. Und trotzdem laufen manche Leute rum und sagen, ich bin stolz, Deutscher zu sein. Habe ich doch nichts für getan. Kann ich auch nichts für. Wie kann ich denn darauf stolz sein? Ich kann dankbar sein vielleicht, wenn ich das möchte. Ein ungesunder Stolz ist das, was dieser Vers beschreibt. Überheblichkeit. Ich erhebe mich über andere. Ich bin wichtiger und ich habe Recht. Wir haben das in dem Anspiel ja auch gesehen. Wenn uns hier jemand aussucht, dann ich. Auch da ging es immer um dieses Egoistische. Wenn Menschen mit dieser Grundhaltung aufeinandertreffen, sich zu erheben, dann muss das garantiert krachen. Dann wird es krachen. Dann wird Überheblichkeit Streit verursachen. Das ist logisch. Zurück zu den Jüngern. Wer ist der Wichtigere von uns? Wer ist die Nummer eins? Wir machen so ein Jünger-Ranking. Petrus natürlich, oder? Obwohl Johannes hatte irgendwie schon eine besondere Beziehung zu Jesus auch. Schreibt ja selbst, gut, das hat er selbst geschrieben, den Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. Wäre noch besser, wenn es ein anderer Jünger über ihn geschrieben hätte, aber ist schwierig, ist auch Quatsch. Es kommt überhaupt nicht darauf an, da irgendwie eine Reihenfolge reinzubringen. Hat Jesus nicht auch immer wieder davon geredet, schaut nicht so sehr auf euch, sondern lieber auf Gott und auf die Menschen in eurer Umgebung? Ich habe euch das schon mal erzählt, von meinem Vater dieses Pappding, dieses Schild, wollte ich mitbringen, habe ich vergessen, wie ärgerlich. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Bemüht euch zuerst um Gottes Reich. Alles, was mit ihm zu tun hat, alles, was für ihn wichtig ist. Und in den Sprüchen Salomos steht als Gegensatz dazu, wenn du aber klug bist, als Gegensatz zur Überheblichkeit, wenn du aber klug bist. Wenn du klug bist, dann machst du das nicht. Wenn du klug bist, als Gegensatz zu Überheblichkeit. Überheblich sind Dumme anscheinend. Überheblich zu sein, sich über andere zu erheben, ist laut Bibel, würde ich mal sagen, dumm. Wenn wir uns bewusst machen, wer wir ohne Gott wären, einmal pro Tag diesen Gedanken mal so ein bisschen Raum geben würden, sollte uns das als Schutz vor Dummheit dienen, genügen. Einmal pro Tag. Jesus hat anders reagiert, als ich es getan hätte, habe ich vorhin schon gesagt. Jesus sagt, die Könige herrschen über ihre Völker und die Machthaber lassen sich Wohltäter nennen. Aber ihr sollt nicht so sein, sondern wer unter euch wichtig ist, soll sein wie einer, der unbedeutend ist. Und wer führen will, wie einer, der dient. Mit anderen Worten sagt Jesus hier, was in der Welt geschieht, das gilt bei mir nicht. Wer wichtig ist in der Welt, ist nicht automatisch bei mir wichtig. Und deshalb gilt das auch nicht für euch. Das war damals so und das ist heute noch immer so. Menschen, die um alles in der Welt berühmt werden wollen, Ansehen haben, das gab es damals genauso wie heute. Und die Menschen erheben sich, jagen der Macht nach. Und Jesus sagt, wenn jemand nach meinen Maßstäben wichtig werden muss, er will, dann muss er dienen, so den unteren Weg gehen, nicht unbedingt das Licht suchen, also das vorgegaukelte Licht, das künstliche Licht. Jesus hat das selbst vorgelebt, er ist ja nicht irgendwo plopp da gewesen, sondern er kam von Gott als Sohn Gottes, um uns sein Leben zu schenken. Das war der Dienst, mit dem er uns gedient hat. Er ist der Diener der Menschheit geworden, der Sohn, der Menschensohn, so lesen wir das ja auch manchmal. Und jetzt ist es möglich, durch diesen Dienst, den Jesus getan hat, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Jetzt ist es möglich, durch Jesus Christus Gemeinschaft mit Gott zu haben. Jetzt ist es möglich, Vergebung, Heilung, Erneuerung und Veränderung zu erleben. Und das sind nicht nur irgendwelche platten Wörter, sondern es ist tatsächlich möglich, selbst wenn wir es nicht für möglich halten. Und jetzt ist es möglich, das Leben nach der Idee des Schöpfers zu leben, durch Jesus Christus. Am Montag hatten wir ein Hauskreisleitungstreffen, waren ja auch Frauen dabei. Und da durfte ich etwas zu dem Thema sagen, wie missionarisch soll ein Hauskreis sein? Dann haben wir zusammengetragen, was wäre denn ein Vorteil, wenn ein Hauskreis so eine Mission, die Verbreitung der guten Nachricht von Gott so in ihrem Herzen hätte. Und dann sagte jemand, Rettung. Rettung wäre der Vorteil für die Menschen. Da habe ich gedacht, ja, das hatte ich in meiner Planung nicht aufgeschrieben. Aber es stimmte. Es wurde als erstes genannt, richtig. Richtig. Und in Lukas, drei Kapitel vorher, da sagt Jesus, der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und selig zu machen, also zu retten. Um die Menschen aus der Gottesferne in die Gottesnähe zu bringen und diese Menschen zu retten. Jesus als Diener, Jesus als Vorbild für uns zu dienen. Die Diakone, dieser Name bedeutet Diener, kann auch Sklave bedeuten. Die Ältesten, wir sind die ersten Diener der Gemeinde. Und der Ratschlag an die Jünger ist ein richtig guter Ratschlag, seinem Vorbild zu folgen und den Menschen zu dienen. Überheblichkeit dagegen bringt nichts als Zank und Streit. Wenn du klug bist, nimmst du einen guten Rat an, vielleicht den von Jesus, den er hier seinen Jüngern sagt. Ihre Überheblichkeit führte zum Streit und nun dieser gute Rat von Jesus. Werden sie ihn annehmen, die Jünger? Kann man kaum eine Spannung erzeugen, weiß man ja schon. Ja, es sind kluge Männer gewesen, die Jünger. Ich habe mir überlegt, ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr gut da drin seid, einen Rat anzunehmen. Ich habe da, glaube ich, so Kriterien, die sind mir nicht so bewusst, aber ich glaube, dass ich gut von Menschen einen Rat annehmen kann, die ich für kompetent halte, die also auch eine Ahnung haben. Ich kann gut einen Rat annehmen von Menschen, die mir nahestehen, die mich kennen und die ich kenne, zu denen ich eine Beziehung habe. Am Ende sagt Jesus seinen Jüngern, zu denen er ja eine Beziehung hatte, wisst ihr was? Wenn ihr diesen Weg geht, den ich euch vorlebe, dann werdet ihr an meinem Tisch sitzen und herrschen. Aber trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach dem, was Gott will. Zuerst das, dann wird euch alles andere, was ihr zum Leben braucht, zufallen. Das steht zuerst, was Gott will. Aber er kennt uns, weil er diese Beziehung zu uns hat und uns beschenken will. Wenn ihr heute einen tatsächlich richtig, richtig guten Rat von mir haben wollt, dann den. Haltet euch an Gott, nehmt euch Zeit für ihn. Redet mit ihm, lest sein Wort und alles andere kommt dann. Vielleicht könnte man noch dranhängen, dass wir ein bisschen mutiger werden, dem anderen zu vertrauen, dass der uns vielleicht auch mal was Kluges zu sagen hat. Bei Hochzeiten lese ich immer etwas vor aus Kolosser. Dann sage ich immer, in der Bibel steht zu der Beziehung von zwei Menschen und dann kommen so ein paar Bibelstellen. Und dann steht da zum Beispiel, in Kolosser 3 lese ich dann vor, das gilt für alle Christen, aber auch für euch als Ehepaar. Gott hat euch als seine Heiligen erwählt, denen er seine Liebe schenkt. Darum legt nun die entsprechende Kleidung an. Herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Freundlichkeit und Geduld. Ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorwirft. Wie der Herr euch vergeben hat, so sollt auch ihr vergeben. Und über alles legt die Liebe an. Sie ist das Band, das alles andere zusammenhält und vollendet. Und der Friede, den Christus schenkt, lenke eure Herzen. Dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes. Und dafür sollt ihr dankbar sein. Das Wort, in dem Christus gegenwärtig ist, wohne in reichem Maße bei euch. Und jetzt kommt der eigentliche Satz. Belehrt euch gegenseitig und bringt euch zur Vernunft. Tut das alles in Weisheit. Singt Gott aus vollem Herzen Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder, denn er hat euch Gnade geschenkt und lief, der Vers, den ich dir schon mitgegeben habe, alles, was ihr sagt und tut, soll im Namen des Herrn Jesus geschehen. Durch ihn sollt ihr Gott, dem Vater, danken. Gott möchte uns beschenken. Ist uns das eigentlich bewusst? Gott hat uns beschenkt durch Christus, auch wenn jetzt die Geschäfte wieder viel präsenter sind. Wenn alles trublig wird, bleibt das doch bestehen, dass Christus das Geschenk Gottes an uns ist. Das können wir nicht im Vorbeigehen mitnehmen. Das hat doch alles geändert. Der Herr, Gott, hat den Himmel aufgerissen und ist zu uns gekommen. Und er will es immer noch tun, damit wir in dieser Verbindung leben können, damit wir ihn in uns empfangen können. Wir singen jetzt das Lied, O Heiland, reiß die Himmel auf. Hat er getan und er wird es wieder tun, immer wieder für unser Leben. Amen.